Die Sommerpause ist vorüber und am kommenden Wochenende dröhnen wieder die Motoren. Es geht wieder los in der Formel 1 in Zandvoort. Ja, die Formel 1 kehrt zurück. Wir stimmen euch in dieser Episode natürlich adäquat darauf ein und wir haben tolle Themen wieder mal am Start. Und zwar ein mögliches 12. Team, das in die Formel 1 will 2027, was es damit auf sich hat. Dann eine weibliche Nachwuchshoffnung bei Red Bull, die scheint wirklich was drauf zu haben. Man könnte vielleicht auch vom weiblichen Max Verstappen reden, vielleicht nicht, schauen wir mal drauf. Und natürlich haben wir Neuigkeiten zu Sauber, ganz interessant und spicy. Cadillac müssen wir ein bisschen drüber reden und natürlich den Ausblick im WM-Kampf. Für Oscar Piastri versus Lando Norris, das spitzt sich jetzt zu. 10 Rennen sind es noch, wer wird Weltmeister? Da müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Wir starten aber vorher mit einer epischen Meldung in eigener Sache. 2000 Abos sind geknackt, da haben wir was Schönes für euch. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Los geht's!
Und los geht's direkt, ja, mit der Meldung in eigener Sache. Wir haben was für euch vorbereitet. In dieser Sommerpause, die jetzt gerade war, hatten wir nämlich auf unserem Kanal hier auf YouTube mehrfach Grund zum Feiern. Nicht nur hat unser YouTube-Kanal eben seinen zweijährigen Geburtstag gefeiert, am 20. August nämlich, um genau zu sein. Mehr oder weniger zeitgleich haben wir auch die magische Marke von 2000 Abos geknackt hier auf YouTube. Kompletter Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch allen, die ihr hier dabei seid, ob lang oder ob gerade erst neu dabei. Wir freuen uns mega, herzlich willkommen und wir haben was für euch.
So sieht's aus, denn wenn ihr, vielleicht wisst ihr ja schon, wir haben eine Kanalmitgliedschaft, die ihr abschließen könnt und ab der Stufe Teammanager könnt ihr uns da Fragen schicken und die beantworten wir dann in einer Community-Folge, die einmal im Monat erscheint. Wie gesagt, normalerweise nur für die Teammanager, aber das wird dieses Mal anders sein. Anlässlich der Feier unserer 2000 Abonnenten machen wir eine Extra-Folge on top sozusagen und da könnt ihr dann uns eure Fragen stellen. Wie funktioniert das Ganze denn, Dave?
Ja, ist ganz einfach. Ihr könnt die Kommentarspalte unter genau diesem Video dafür nutzen. Stell uns
und
doch
nur
da,
diesem Video?
Ja, nur diesem Video, ganz genau. Stell uns da eure Fragen und die können wirklich komplett unterschiedlich beschaffen sein, ja. Ganz allgemeine Themen, keine Ahnung, welche Ferrari-Lackierung hat das schönste Rot als Beispiel, ja. Alles, was euch interessiert zum Thema Formel 1. Ihr könnt uns aber auch so im Kreis fragenmäßige Fragen stellen. Also das haben wir nämlich auch in den Community-Episoden öfter, dass uns die Community da gewissermaßen herausfordert und unser Wissen testet. Wir sind da auch immer so ehrlich und beantworten das natürlich erstmal ohne zu gucken oder versuchen, das zu beantworten. Wenn wir es nicht rauskriegen, schauen wir natürlich nach. Es können aber auch persönliche Sachen sein, wenn euch ein bisschen irgendwas hinter den Kulissen interessiert, irgendwelche Dinge über uns. Seid da ganz kreativ, stellt uns eure Fragen. Ihr habt dazu bis zum 31. August Zeit. Und dann im Anschluss machen wir nämlich die schöne Folge. Die nehmen wir dann auf und die wird für alle zugänglich sein. Es wird nicht nur für Kanalmitglieder, sondern wirklich einmal ein öffentliches Community-Special zum Jubiläum, zum Geburtstag. Wir feiern einfach alle zusammen.
Genau, so sieht es aus und wir freuen euch natürlich dafür, dass ihr ja uns so toll unterstützt. Das ist Wahnsinn, wie sich der Kanal entwickelt hat und ja, da können wir gar nicht genug Dank aussprechen in eure Richtung. Wir hoffen, dass es so weitergeht und dementsprechend lasst uns jetzt mal einsteigen mit der eigentlichen Episode und da geht es um ein mögliches 12. Team in der Formel 1. Mhm. Also für die, die es vielleicht nicht wissen, die aktuellen Regeln, die erlauben es, bis zu 12 Teams in der Formel 1 zuzulassen. Und nächstes Jahr, also 2026, in der Saison, da kommt ja dann ein 12. Team bereits, ein elftes Team mit Cadillac. Mhm. Das ist jetzt auch erst relativ jung sozusagen, dass das steht und die Entscheidung sozusagen wasserfest ist und die Tinte trocken. Aber jetzt gibt es schon die Gerüchte für ein 12. Team. Das könnte schon 2027 soweit sein. Und was geht's da? Also aus heiterem Himmel kam da ein junger Investor aus Kuwait, das soll man ja auch ganz gut Geld haben, habe ich gehört, und hat sich da selbst ins Gespräch gebracht, möchte eben ein 12. Team ins Grid reinbringen und bringt auch einen bekannten Namen zurück. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das Caterham-Team, das gab vor so ungefähr 10 Jahren, glaube ich, ging denen die Puste dann aus. Die könnten jetzt zurückkehren, das Ganze aber sozusagen mit einer Namenslizenz, ja. Also man baut da auf den großen Namen, wenn man jetzt sozusagen da die Assets auch noch irgendwie sich holen möchte. Das wäre, glaube ich, nicht so schlau, denn die haben so ein paar Schulden und Probleme gehabt damals. Ja, Dave, erklär doch mal, was da sonst noch so am Start ist.
Ah, so klangvoll ist der Name Caterham jetzt im Formel-1-Kontext tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch damals schon dabei waren, damals zugeguckt so haben. Und
wunderschönes Auto gab es.
Ja, wie eure Erinnerungen an die Mannschaft sind. Würde mich überraschen, wenn eine überwältigende Mehrheit von euch da positive Erinnerungen hat oder viele positive. Ein paar kleinere Glanzlichter gab es durchaus natürlich. Und Caterham ist jetzt schon ein Name, den kennt man, ja, jetzt auch außerhalb der Formel 1, ist aber auch als Hersteller von so sehr speziellen sportlichen Autos auch eher einem geringeren Fankreis bekannt, sage ich mal. Also die größte Marke ist es nicht und dieses ganze Thema, und da gehen wir jetzt gleich drauf ein, riecht ohnehin so ein bisschen mehr nach Investmentübungen statt irgendwie nach Motorsport-Enthusiasmus. Ja. Und da sind wir nicht so ganz einverstanden, glaube ich. Weiß nicht. Schauen wir doch mal drauf. Du hast gesagt, ein kuwaitischer Investor steckt hinter der ganzen Geschichte. 24 Jahre alt ist der Kollege und heißt Saad Qassis Mohammed, wenn mich nicht alles täuscht. Er möchte schon ab 2027 am Grid stehen mit einem neuen Team. Und wir haben ein paar Aussagen von dem Kollegen. Eine Aussage lautet, ich zitiere wörtlich, Caterham ist viel noch ein Begriff, Zweifel, fährt aber derzeit nicht in der Formel 1. Eine Markenlizenz erleichtert den Einstieg ins Marketing, ohne das alte Unternehmen mit seinen Schulden neu aufleben zu lassen. Heißt im, übersetzt, ja, wir picken uns so ein paar Rosinen raus, wir nehmen den vermeintlichen Namen, der offensichtlich große Bekanntheit hat in Formel 1-Kreisen, und verzichten aber natürlich darauf, alles andere an Assets und Schulden mit zu übernehmen. Kann man halten, was man will davon. Keine Ahnung, wie gut das wird, ja. Der Typ ist aber kein ganz unbekannter, der Unternehmer, also er ist Unternehmer und wird tatsächlich zu den 30 einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren in der Kategorie gesellschaftlicher Einfluss in Afrika gerade gelistet. Ja, das Forbes-Magazin hat da ja immer so Listen von mehr oder weniger wichtigen Menschen. Also komplett unbekannt ist der Kollege nicht. Was macht er hauptberuflich? Er hat eine Investmentfirma, die heißt SKM Capital. Und diese Investmentgesellschaft oder Firma möchte sich beteiligen oder möchte sich eben da engagieren in der Formel 1. 280 Millionen sollen über 3 Jahre verteilt in das Projekt fließen. Wer ein bisschen Ahnung von Formel 1 hat und in dem finanziellen Umfeld, in dem wir uns da gerade bewegen, der wird wissen, 280 Millionen über 3 Jahre sind vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber viel mehr nicht.
Ja, da kann es natürlich dann auch sein, dass dann noch über Sponsoren und so weiter und so fort dann noch was dazukommt. Aber das klingt jetzt erstmal, Wir wissen ja, die aktuelle Verdünnungsgebühr, nennt sich das, um überhaupt in die Formel 1 einsteigen zu können, ist ziemlich genau das Doppelte, was er da über 3 Jahre da reinballern will. Mhm. Und das müsste er erstmal vorstrecken, denn die kaufen ja nicht ein existierendes Team. Das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu umgehen. Ja, aber dann schauen wir, was da sonst noch so gesagt worden ist. Maxine Graham, die geschäftsführende Gesellschafterin von SKM Capital, sagt folgendes: Die Formel 1 ist ein geregelter Ingenieurswettbewerb innerhalb eines vorhersehbaren Kostenrahmens. Ja, so kann man es auch ausdrücken, ne? Man weiß sozusagen, was man ausgeben muss, ist halt sehr viel. Und weiter sagt sie, diese Kombination macht sie für Investitionen interessant. Wir bauen nun eine kompakte, datengetriebene Organisation, die von Anfang an nachhaltig und konkurrenzfähig ist. Sehr viel Marketinggewäsche, aber ziemliche Blase, die sie da von sich gibt. Aber es ist auch nicht alles sozusagen heiße Luft, denn tatsächlich, ein Name steht schon, SKM Racing soll es heißen, ja, spektakulär. die haben aber tatsächlich schon ein Technikzentrum in Silverstone bezogen, also so ernst meinen sie es dann immerhin, ja. Sollten sie auch besser mal so gemacht haben. Wie viel das taugt, keine Ahnung, wird sich vielleicht noch in den nächsten Monaten zeigen, muss es dann auch, weil wenn du 2027 an den Start gehen willst, dann muss es jetzt echt schnell gehen. Die Rennabteilung selber soll dann in München angesiedelt sein. Prüfstände sollen da genutzt werden in Silverstone bei dem Technikzentrum, eigene Teile gefertigt, aber man möchte eben nicht alle Teile selbst produzieren, das wäre natürlich auch irgendwie finanzieller Wahnsinn. Da heißt es, wir sparen Zeit, indem wir kluge Entscheidungen darüber treffen, was wir selbst produzieren und was wir auslagern. So, Dave, das könnten auch wir jetzt formuliert haben in einem Businessplan, den wir vorstrecken. Und das so ein bisschen erinnert es mich an diesen nigerianischen Investor damals, der bei Eros eingestiegen ist und am Ende überhaupt gar kein Geld dort gelassen hat. Ja. Der ist gerade übrigens dabei, in der Nesca irgendwie einen Scam zu begehen, wo er auch gerade, wie soll ich sagen, Gerichtsprobleme anscheinend hat. Also das klingt schon alles relativ windig und wir haben ja mal in irgendeiner Episode oder in mehreren Episoden früher gesagt, die alten Zeiten, ne, so 80er, 70er, auch in den 90ern noch irgendwie so ein paar windige Teams dabei waren, hat schon irgendwie eine gewisse Faszination. Wir können uns nicht vorstellen, dass das in der heutigen Ära sozusagen funktionieren kann, aber man wird ja, ja, man hört ja nie auf zu lernen. Das Ganze hier, das klingt für mich noch relativ unausgegoren. Der Typ, ja, ist vielleicht auch 30 einflussreichste Persönlichkeiten im Bereich gesellschaftlicher Einfluss in Afrika, wobei das ist ja.
Das ist ja da schon ein Maschine.
Hast ja schon Einfluss. Also was das schon wieder soll, ich weiß es nicht genau. Also wie siehst du es denn? Kannst du dir vorstellen, dass das was Ernsthaftes ist? Es ist ja nicht das Einzige übrigens. Hier vielleicht nochmal auf die Folge hingewiesen, die wir letztes Jahr rausgebracht haben zum Thema Lucky Sons. Auch ein ganz spannendes Projekt. Und das ist jetzt aber auch sehr ruhig geworden ist. Die wollten ja auch in die Formel 1 einsteigen.
Mal schauen. Also ich würde jetzt nicht sofort so weit gehen und das gleich als kompletten Scam deklarieren. Aber es scheint mir schon sehr, naja, optimistisch, sagen wir es mal so, ambitioniert ist auch ein gutes Wort, ja. Es ist ja schön, also grundsätzlich, ja, es ist sehr befürwortenswert, wenn sich Leute engagieren wollen. Ein 12. Team würde der Formel 1 meiner persönlichen Meinung nach sehr gut tun. Aber ich denke, so ein 12. Team muss dann A, natürlich schon sehr stabil aufgebaut werden und B, auch aus den richtigen Motivationen heraus, ja, und ein finanzielles Investment und als solches wird es ja jetzt hier schon ganz offen deklariert. Das heißt, man möchte halt Geld verdienen damit. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Motivation, um in die Formel 1 einzusteigen. Dass es grundsätzlich möglich ist mittlerweile, ist auch eine erfreuliche Entwicklung. Ja, Costcap sei Dank und alles, aber ich glaube, es ist die falschestmögliche Motivation, um in die Formel 1 zu gehen. Und da interessiert mich sowieso eure Meinung an dieser Stelle. Ja, würdet ihr gerne so ein, ich sag mal, synthetisches, generisches Team vielleicht sehen, das einfach nur dabei ist, um Geld da zu verdienen in der Formel 1, oder seid ihr schon eher so auf der Seite der Puristen, die natürlich Motorsport Leidenschaft sehen wollen? Ja, und ich spreche da, glaube ich, für uns beide. Wir hätten da schon gerne lieber ja, so einen Frank Williams oder Ken Tyrrell meinetwegen oder irgendwie sowas. Ja, wenn schon irgendwie ein bisschen windig und auf dünnem Eis, dann wenigstens irgend so ein Verrückter, der einfach Motorsport liebt und dann versucht, irgendwie Geld zusammenzukratzen. Eddie Jordan war ja auch immer so ein Paradebeispiel für genau diesen Schlag von Menschen.
Durchaus mit Erfolg teilweise, ja.
Ja, dass das halt heutzutage nicht mehr so gut funktioniert, ist schade natürlich. Und diese Diskussion hatten wir auch in den Kommentarspalten in den letzten Tagen immer mal wieder. Es liegt natürlich an der großen Professionalisierung, die stattgefunden hat in den letzten, naja, 30, 35 Jahren in der Formel 1. Die Teams sind explodiert, was die Mitarbeiterzahlen angeht. Sponsoren haben ganz andere Ansprüche. Es fließen auch andere Summen. Es müssen auch ganz andere Kriterien erfüllt werden, ja, um überhaupt an den Start gehen zu können. Dadurch steigt aber natürlich die Beliebtheit, die globale Strahlkraft der Formel 1 und. Das ist alles enorm gewachsen. Deswegen wurden Eddie Jordan und Paul Stoddard damals auch, der das Minardi-Team hatte, aus der Formel 1 gedrängt. Ja, sie konnten dann irgendwann nicht mehr genug Sponsoren besorgen, genug wirtschaftliche Power irgendwie aufbauen und hinter sich sammeln, damit sie einfach länger bestehen können in diesem Haifischbecken. Deswegen mein persönlicher Educated Guess an dieser Stelle, wenn wir ein 12. Team sehen, und das werden wir hoffentlich, glaube ich ehrlich daran, dass Toyota vielleicht zum Beispiel irgendwie einsteigt als Werksmannschaft. Die haben natürlich Know-how, die haben eine Tradition, die haben Geschichte. Die haben auch schon eine ganze Menge an Gerätschaften, an Strukturen natürlich. Ja, man braucht ja Räume und so weiter. Und so einem Einstieg gegenüber wäre auch die Formel 1 wahrscheinlich offener. Da weiß man, die verschwinden nicht in einem halben Jahr wieder sang- und klanglos. Also, wie gesagt, ist eine nette Geschichte. Wir wollten es natürlich mit euch geteilt haben und vor allem wollten wir eine Einschätzung dazu abgeben, wie wir das sehen. Die Geschichte habt ihr vielleicht schon gelesen, die kursiert ja seit 2, 3 Tagen durch die Gegend, aber Jetzt habt ihr mal unsere Meinung gehört dazu. Lasst uns eure Meinung gerne wissen in den Kommentaren. Wie seht ihr es? Findet ihr Caterham cool? Kennt ihr die überhaupt noch? Was haltet ihr von dem 12. Team? Und glaubt ihr an das große Projekt SKM Racing, wo übrigens der Name Caterham jetzt auch gar nicht mehr vorkommt? Also ich frage mich, was die da eigentlich planen. Nein.
Ja, das klingt schon ziemlich wild. Na gut, die einen, die werden aus der Formel 1 gedrängt, weil sie nicht genug Geld haben. Wie du gerade gesagt hast, von den alten Teams, die anderen drängen in die Formel 1 und das immer beim nächsten Thema. Wir haben ja getitelt, ist das der weibliche Verstappen? Das ist natürlich sehr optimistisch, aber irgendwie auch passend, denn die Red Bull Driver Academy, die bekommt weiblichen Zuwachs und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es dieses Mal eben nicht, einfach so ein Feigenblatt ist. Hier haben wir jetzt eine Fahrerin und die kommt halt in unsere Academy, sondern die könnte vielleicht wirklich was drauf haben und irgendwann dann in der Formel 1 auftauchen. Denn, über wen reden wir überhaupt? Chiara Bettig, eine Schweizer Kartfahrerin, die ist jetzt superschnell aufgenommen worden, nachdem sie in einem Formel 4 Auto getestet hat. Und da hat sich Dr. Helmut Margo gedacht, ja, die kann was, die nehmen wir. 15 Jahre ist sie alt, aus dem Kanton Zürich. Also wie gesagt, Schweizerin. Ja, auch Grüße übrigens an alle, die aus der Schweiz zuschauen. Sind ja tatsächlich einige von euch. Ja. Da sind wir sehr, sehr happy auch, sehr dass wir bei euch auch gut ankommen. Und die hat einem dreitägigen Sichtungstest auf dem Circuito do Estoril, wahrscheinlich anders ausgesprochen in Portugiesisch.
Estoril.
Also am Formel-1-Track tatsächlich teilgenommen und hat da tatsächlich den Dr. Helmut Marko so beeindruckt, dass er gesagt hat, die nehmen wir unter Vertrag. Sie ist tatsächlich dreifache Schweizer Kartmeisterin auch schon, saß erstmals überhaupt in einem Formel-Auto. Und hat da anscheinend einen super Job gemacht. Ne? Also ist schon ein Sprung von einem Kart in ein Formel-4-Auto, würde ich sagen, ohne das jemals gemacht zu haben. Ich bin ja nicht mal Rennkart bisher gefahren, aber
ja,
es ist ein Formel-Auto. Ne? Da dürfen wir und vor allem einen Dr. Helmut Marko zu beeindrucken, das ist, glaube ich, nicht so leicht.
Ja, inwiefern er natürlich beeindruckt war, das wissen wir nicht. Man kommuniziert das natürlich so nach außen. Natürlich möchte man so eine Entscheidung auch möglichst positiv dann darstellen. Aber ohne Grund wird man nicht in die Red Bull Academy aufgenommen. Das steht auf jeden Fall fest. Außer ihr, und da wurden natürlich viele Fahrer getestet, außer ihr wurde übrigens nur noch einer aufgenommen. Ein junger Mann namens Mattia Colnaghi, der ist halb Italiener, halb Argentinier. Also das sind die zwei neuesten Zugänge im Red Bull Kader. Wir müssen mal gucken, was wir dann von denen hören in den nächsten Jahren. Ihr habt die Namen auf jeden Fall jetzt schon mal mitbekommen und ganz grundsätzlich, ja, denke ich, dass immer mehr Damen natürlich in den Formelsport dringen. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde. Die F1 Academy leistet da ja auch sehr, sehr gute Vorarbeit, sage ich mal. Das ist eine schöne Serie, macht unheimlich viel Spaß zuzuschauen. Fährt er auch im Rahmen der Formel 1, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, an ausgewählten Wochenenden. Wenn wir dran denken, erwähnen wir das meistens dann auch, wenn ihr parallel zum Formel 1 Wochenende auch Rennen der F1 Academy gucken könnt. Das geht auf YouTube übrigens auch ganz gut. Schaut da gerne mal rein, das ist eine schöne Sache. Ob die junge Chiara Bettig dann auch in der F1 Academy starten wird oder ob Red Bull die in einer anderen Rennserie einsetzt, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt im Kader und ihre Zukunft ist zumindest auf absehbare Zeit in guten Händen, sagen wir mal so. Ja, sofern sie jetzt dann wirklich auch Leistung bringt, stehen ihr die Chancen vielleicht wirklich offen da, in der Formel 3, Formel 2 mal mitzufahren. Wer weiß, wäre eine tolle Sache. Ich befürworte das.
Ist schon mal ein guter Anfang, genau. Auch wenn es natürlich noch ein sehr weiter Weg ist, aber ja. Dann springen wir mal zu Kurzmeldungen. Sauber mit Namensänderung in Zandvoort. Was hat es denn damit auf sich? Also Sauber ist ja nächstes Jahr Audi, aber momentan gehen sie seit, ich glaube, jetzt zum dritten Jahr insgesamt als Stake F1-Team an den Start eigentlich. Stake ist aber eine Glücksspielplattform. Das ist in Holland sozusagen nicht erlaubt, was Werbung angeht. Und deswegen müssen sie ihren Namen jetzt, in den offiziellen Namen temporär sozusagen ändern und gehen dann als Kick Sauber an den Start. Also eigentlich heißen sie Stake F1-Team Kick Sauber. Stake F1-Team fliegt jetzt sozusagen mehr oder weniger raus. Ja, ziemliches Ungetüm von einem Namen. Ich persönlich finde sowohl Stake als auch Kick schlimm. Das einzig Gute, was da rausgekommen ist, ist, dass aus meiner Sicht eine schöne Lackierung bei Sauber am Start ist.
Und aber die Sponsorengelder sind wahrscheinlich auch ganz nett und helfen, das Team über Wasser zu halten. Das darf man nicht vergessen.
Das schon, aber befürworten tue ich sowas jetzt nicht unbedingt.
Es ist Schmutz aus der Hölle, sagen wir mal, wie es ist.
Ja, genau. Deswegen springen wir doch ganz schnell zur nächsten Meldung. Ja. Die ist tatsächlich sehr viel spaßiger und auch wieder sportlicher.
Ja, auf jeden Fall. Der Countdown läuft nämlich, Freunde. Wir haben noch 10 Rennen in dieser Saison. 25, ja. Und dementsprechend haben Lando Norris und Oscar Piastri auch noch 10 Rennen Zeit, sich den WM-Titel klarzumachen. Wir gehen davon aus, dass es einer der beiden McLaren-Piloten werden wird am Ende. Aber welcher? Ja, das ist natürlich alles andere als klar. Die beiden liegen sehr nah beisammen. Vor dem Grand Prix in den Niederlanden, der jetzt eben ansteht und auf den wir euch hier gerade einstimmen, beträgt der Unterschied nur 9 Punkte. Oscar Piastri liegt aktuell vorne in der Wertung, 9 Punkte dahinter, Lando Norris, also ein Hauch von nichts. Ja, das ist in 10 Rennen mit 3 Sprints übrigens auch noch locker aufzuholen. 3 oder 4? Ich glaube, es sind noch 3. Auf jeden Fall ist der Druck groß, ja, auf beiden. Lando Norris hat im letzten Jahr gewonnen in Sandford. Das war der erste Sieg in der neuen Ära Sandford übrigens. Die anderen hat Max Verstappen natürlich alle für sich entscheiden können, die ganzen Rennen. Lando Norris hat es im letzten Jahr geschafft. Vielleicht schafft er das nochmal. Dann würde der Vorsprung auf jeden Fall weiter schrumpfen. Ja? Und das Spannende an dieser ganzen Situation ist natürlich jetzt nicht nur grundsätzlich der Kampf, wie entwickeln sich die Punkteverteilung da. Spannend wird natürlich sein, wie geht denn das Team weiter mit dieser Situation um. Es kulminiert ja langsam auf einen Showdown irgendwann hin. Wie gehen die Piloten damit um? Auch auf sie steigt natürlich der Druck. Die sind da durchaus ein bisschen unterschiedlich gelagert, was ihre Charaktere angeht. Kracht's wirklich nochmal? Hat das Team trotzdem irgendwie alles da beisammen? Dürfen sie überhaupt bis zum Ende frei fahren? Ich denke schon, es gibt eigentlich keinen guten Grund, jetzt da irgendwie einzugreifen. Das wäre tödlich, ja, für die Spannung. Den Konstrukteurstitel können sie ja schon in 3 Rennen klar gemacht haben. Wir haben noch Niederlande, Italien und dann Aserbaidschan. Also in Baku sollte McLaren 3 Doppelsiege feiern. Könnten sie einfach gar nicht mehr punkten bis zum Ende der Saison, wären trotzdem Konstrukteursweltmeister. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Wäre natürlich cool, wenn die das in Baku klar machen und dann punktgleich sind, weil dann ab da sozusagen werden dann die Visiere hochgefahren, ja, und dann
ein
Kracht, glaube ich.
Ich meine, es wird ja irgendwann passieren, ob das jetzt Baku ist oder dann Singapur oder irgendwann dahinter, sobald der Konstrukteurstitel eingefahren wurde, und das ist relativ bald, dürfen sie ohnehin freifahren. Dann gibt es ja gar keinen Grund mehr für das Team, irgendwen einzubremsen. Ja. Das Hauptziel haben sie ja dann erreicht. Das Hauptziel ist für die Mannschaften immer der Konstrukteurstitel. Und dann dürfen die Fahrer einfach mehr oder weniger machen, wie sie wollen, solange sie sich nicht in den Karren fahren oder eben unfair agieren. Möge dann der Bessere gewinnen. Also das ist, wir haben es ja schon betont, auch in unserer letzten Episode, das gehört zu den 5 Dingen, auf die wir uns am meisten freuen, noch bis zum Ende der Saison.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr die Episode noch nicht geschaut habt, Sebastian, blende sie gerne mal ein. Holt das unbedingt nach. Da sprechen wir auch über andere Sachen, auf die wir uns auch noch freuen. Da gibt es auch noch durchaus einige Themen. Vielleicht habt ihr einige davon auf dem Schirm, vielleicht nicht. Cadillac ist eines davon. Oder generell
ganz
die Fahrersituation.
Ganz genau. Und da kann es jetzt dann tatsächlich schon sein, dass eben noch vor dem Rennwochenende in Sandford dann die Fahrerpaarung bekannt gegeben wird. Bottas und Perez sollen es sein. Das soll ja schon feststehen, wenn man dem ein oder anderen News-Outlet glaubt. Auch heißt es, dass wahrscheinlich Bottas als erstes vorgestellt wird. Wir lassen es einfach mal überraschen, halten die Augen offen und werden es dann natürlich sofort thematisieren, wenn es dann der Fall sein sollte, und dann auch für euch einschätzen, was dann an News dann sozusagen da rauskommt.
Wobei es eigentlich schönere Gelegenheiten gäbe, ne? Es wird ein US-Team, es kommt Austin noch, es kommt Las Vegas, es kommt Mexiko, da könnte man Sergio Perez ankündigen. Keine Ahnung. Monza ist ja traditionell die Deadline, ne? Wenn sie das jetzt vor den Niederlanden machen, wäre es ein bisschen weird. Andererseits haben sie versprochen, dass es in der Sommerpause noch Neuigkeiten geben soll oder vor Ablauf der Sommerpause. Lass uns überraschen.
Bottas jetzt und Perez dann irgendwann zu einem US-Grand Prix, das wäre doch gar nicht so verkehrt in Texas oder eben in Las Vegas. Das wäre wahrscheinlich sehr effektiv. Er hat ja da eine sehr, sehr große Fanbase. Also Miami wäre natürlich ideal gewesen, so insofern, weil da halt sehr viele spanischsprachige Leute auch ansässig sind. Aber das war sehr früh in der Saison. Also schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, dann sind wir jetzt beim letzten Segment angekommen, und zwar unseren Track Guide, beziehungsweise vorher noch Dave, klassischerweise, ihr kennt es, wenn ihr schon länger dabei seid, legendäre Niederlande Grand Prix, die ihr euch in welcher Form auch immer auf YouTube mal reinpfeifen solltet, Highlights oder irgendwelche coolen Videos. Dave hat
ganz
für euch
genau
die Übersicht.
Es ist ja Montag, die Race Week beginnt immer am Montag und wenn ihr euch die Zeit vertreiben möchtet, bis das Geschehen dann auf der Strecke wirklich beginnt, haben wir immer Tipps für euch. Heute mal im Schnelldurchlauf, weil die Folge eh schon relativ voll ist. Es gab einige Highlights beim Grand Prix der Niederlande. Es ist ein prestigeträchtiges und auch historisch relativ altes Rennen. Das erklären wir euch dann gleich im Track Guide. Es gab auf jeden Fall eine ganze Menge an Rennen schon und einige davon solltet ihr euch ansehen. 1985 zum Beispiel gab es ein cooles Rennen. Das war der letzte Sieg von Niki Lauda übrigens beim auch letzten Sandford Grand Prix bis zu eben der Neuzeit, seitdem wir jetzt dann wieder ein Grand Prix in den Niederlanden haben. 1975 gab es den ersten Sieg von James Hunt, damals noch auf Hesketh, wenn ihr die Mannschaft noch kennt. Das war ein komplett buntes und wildes Team, da sollten wir unbedingt auch mal eine Episode machen irgendwann. Das war auf jeden Fall ein cooles Rennen. 1979 gab es noch einen legendären Grand Prix, da ist Gilles Villeneuve damals als Dreirad durch die Gegend gefahren. Er hat sich beim Kampf um die Spitze mit Alan Jones im Hinterreifen kaputt gefahren, beziehungsweise hatte dann schleichenden Plattfuß. Irgendwann ist ihm der Reifen komplett abgefallen, er hat sich gedreht. Aber für Gilles Villeneuve ist das noch lange kein Grund aufzugeben. Er hat sich da irgendwie aus dem Kiesbett rausgebohrt, ist dann fast eine ganze Runde noch gefahren, auf drei Rädern eben an die Box. Da ging es dann aber nicht mehr weiter für ihn. Er wurde gefeiert dafür von seiner Crew wie nach einem Sieg. Also das Kämpferherz war auf jeden Fall intakt. Tolles Rennen auf jeden Fall, sehr sehenswert. 2023 hatten wir dann überhaupt den gigantischen Grand Prix. Das war dann eben schon in der Neuzeit. Vielleicht haben es einige oder alle sogar von euch verfolgt. Ein komplett wildes Rennen. Wechselnde Bedingungen, es hat geschüttet wie aus Eimern, dann war es wieder trocken. Wir hatten mal ein Safety Car, wir hatten Unterbrechungen, Ausritte, es war alles dabei. 188 Überholmanöver an der Zahl, absoluter Rekord bisher in der Formel 1. Spannung von Anfang bis zum Ende. Wir wollen es vielleicht nicht spoilern, wenn ihr wirklich euch Highlights anschaut. Es gibt auf YouTube übrigens Highlights dazu. Es gibt Extended Highlights. Ihr könnt als Kunde von F1 TV vielleicht sogar das ganze Rennen nochmal in Ruhe genießen. Aus allen Blickwinkeln. Tut das bitte. Ja, es war eines der besten Rennen der letzten Jahre auf jeden Fall. Fernando Alonso on fire. Logan Sargeant macht Logan Sargeant Dinge. Sergio Perez war auch tatsächlich eine ganze Weile sehr, sehr gut dabei. Wir hatten einen Debütanten dabei. Liam Lawson wurde dann kurzfristig mal ins Auto gesetzt, weil Daniel Ricciardo sich am Freitag beim Training die Hand gebrochen hat damals. Viele, viele schöne Sachen. Ein sehr, sehr sehenswertes Rennen auf jeden Fall.
Tja, und dann hoffen wir, dass es dieses Mal auch so sein wird. Und jetzt kommt der Track Guide. Da schauen wir jetzt einfach mal drauf, was die Strecke so besonders interessant macht. Und noch ein paar Statistiken. Fangen wir vielleicht mal an mit Dave, den Streckencharakteristiken. Mhm. Es ist erstmal eine sehr kurze Runde. Es gibt insgesamt viele langsame und mittelschnelle Kurven. Nur eine wirklich richtige Gerade. Das übrigens dürfte den McLaren sehr entgegenkommen. Es gibt zwei DRS-Messpunkte und zwei DRS-Zonen. Trotzdem, schauen wir mal, ich würde nichts dagegen haben, wenn wir tatsächlich so ein Grand Prix wie 23 bekommen könnten. Ich glaube, das ist, seid ihr mit mir einer Meinung. Und wir haben eine richtig schöne Steilkurve, die ist so eigentlich
zwei
nicht
in der
Formel 1. Gibt zwei, ja.
Mhm. Ja. Hugenholzbocht und die Stadtzielkurve, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, die ist auch sehr gut geneigt.
Ja, finde ich immer ganz schön anzuschauen. Also hat auf jeden Fall was sehr Augeneinfangendes.
Ja, es ist einmalig in der Formel 1 natürlich. Das war auch dann
Geschichte,
der Grund. Ja. Die Strecke wurde ja eben wieder neu aufgebaut dann und da hat man diese Neigung der Kurve ja nochmal ein bisschen betont und ein bisschen dramatisiert, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall ein schöner Blickfang, auch generell, wie die Strecke gelegen ist, mitten in den Dünen, direkt am Meer. Es windet auch immer gerne mal ein bisschen Sand auf die Strecke. Das macht es einmalig und noch ein bisschen spannend natürlich, immer mal wieder. Aber lass uns doch mal ein bisschen auf Zahlen, Daten, Fakten gucken. Die geben wir euch ja traditionell in der Race Week immer mit, damit ihr wisst, womit ihr rechnen könnt. 4,259 Kilometer lang ist eine Runde. Das ist auf der kürzeren Seite so, was Formel-1-Kurse angeht. Die Runde ist auch sehr kurz. Rundenrekord liegt bei einer Minute 11,097, aufgestellt von Lewis Hamilton in der Wahnsinnssaison 2021. Mamma mia. 72 Runden gibt es in Folge und das sind 306,587 Kilometer Renndistanz, die sich daraus ergeben. 14 Kurven haben wir, nur 4 davon gehen linksrum übrigens, ja. Also die linksrum gehen, das sind dann meistens auch 180 Grad kehren gleich. Unter anderem eben Turn 3, die Hugenholzbocht, die wahnsinnig geneigt ist, wo Alonso in dem eben angesprochenen Rennen 2023 auch Wahnsinnsmanöver gezeigt hat. Watch out. 2DS-Zone, Sebastian, hast du schon gesagt, die Stadt Zielgerade natürlich, wobei man schon während der Zielkurve, also während der geneigten Zielkurve, das DRS aufmachen kann. Puh, es ist auch immer ein bisschen mutig, aber geil anzuschauen. Gibt es so eine kurze Gegengerade, das ist so eine Art Banane, die ist gebogen, aber wird als gerade gewertet und auch als kurze DRS-Zone genutzt, weil es da eben einen harten Anbremspunkt gibt. Ist eine ganz gute Überholmöglichkeit vielleicht. Ansonsten ist es generell relativ schwierig zu überholen in Sandford da. Den ersten Grand Prix gab es 1952 schon, also das ist die Tradition, die ich angesprochen habe vorhin. Lange, lange im Kalender, immer mal wieder on off. Es gab dann eine ziemlich lange Ära, zwischen den 60er und den 80er Jahren, wo wirklich dann lange in Sandford gefahren wurde. Dementsprechend auch die vielen Tipps, die ich euch gegeben habe, aus den 70er Jahren, ne? Oder aus den 80ern. 34 Rennen insgesamt, das ist schon eine ganze Menge Holz auf jeden Fall. Und wer sind denn die Rekordsieger, mein Lieber? Was gibt's da?
Ein gewisser Jim Clark, und damit haben wir tatsächlich jemanden aus der Frühära der Formel 1, hat tatsächlich die meisten Siege eingefahren. 4 an der Zahl, doppelt so viel übrigens hat Ferrari als Team und damit die meisten Siege als Konstrukteur eingefahren. Ich glaube, die hätten nichts dagegen, wenn da jetzt der 9. dazukommt irgendwie an dem Wochenende. Und
ja,
der letzte
nicht,
Sieger,
oder?
Das war, nee, also ich find's cool. Und der letzte Sieger war aber Lando Norris und der ist sicherlich einer der Mitfavoriten, natürlich zusammen mit Oscar Piastri. Wie gesagt, die Strecke kommt den McLaren entgegen und auch wenn es die Orange Army ist und nicht die Papaya Army ist, sieht dann schon auch ein bisschen nach McLaren aus, obwohl die natürlich für Max Verstappen ihre orange Kleidung anziehen und nicht für die McLaren-Fahrer. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Reifenverschleiß, Bremsenverschleiß, also Reifenverschleiß maximal, Bremsverschleiß mittel und Boxenstops, wenn wir mal so in die jüngere Vergangenheit zurückblicken, damit können wir bei 1 bis 2 rechnen.
Letztes Jahr waren die Top-Piloten mit einem Stopp unterwegs. Ja,
also, die Top 8 oder so. Wenn es keine Wetterkapriolen gibt, dann wahrscheinlich auf einem. Ja, dann schauen wir zum Abschluss nochmal drauf hier. Wann müsst ihr denn einschalten? Am Freitag, freies Training 1, und es ist ja kein Sprintwochenende, deswegen haben wir dann insgesamt 3 freie Trainings. Freitag geht's los um 12.30 Uhr mit dem freien Training 1, dann um 16 Uhr mit dem zweiten, am Samstag dann freies Training 3 um 11.30 Uhr und um 15 Uhr am Samstag die Qualifikation und wir sind ja in der Europasaison, wenig verwunderlich, um 15 Uhr dann auch das Rennen und
super gut.
Da freuen wir uns extrem drauf. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, Dave, oder?
Doch, einen habe ich noch. Die Reifenmischungen hast du noch unterschlagen.
Stimmt, ja.
Dadurch, dass der Reifenverschleiß so groß ist, es geht ja kaum geradeaus, man ist eigentlich permanent am Lenkrad am Rödeln, fast wie auf unserer Kartbahn. Und einige der Kurven sind auch wirklich schnell. Dadurch ist der Reifenverschleiß extrem. Pirelli bringt trotzdem nicht die härtesten Mischungen mit, sondern die zweithärtesten. C2, C3, C4 stehen zur Verfügung. Könnte bedeuten, dass das ein oder andere Team es mal mit 2 Stops probiert. Ich gehe aber davon aus, die meisten werden wieder versuchen, mit einem durchzukommen. Jetzt haben wir es aber wirklich.
Schauen wir mal. Gut. Also, nicht vergessen, das ist das Video, wo ihr jetzt in die Kommentare reinschreiben könnt und bei der Community Special 2000 Abo Dankeschön Episode teilnehmen könnt. Wie gesagt, wir holen uns dann 1 Dutzend Fragen, die wir dann beantworten und dann ist die für alle öffentlich zugänglich. Wenn ihr sowas aber regelmäßig haben wollt im Monat, dann werdet Teammanager und schließt eine Mitgliedschaft am Kanal ab. Dann könnt ihr da sozusagen jeden Monat davon profitieren, aber müsst ihr natürlich nicht und dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen. Und damit erstmal schönen Start in die Rennwoche und dann sehen wir uns alle spätestens dann am Donnerstag mit der Vorschau und dann wünschen wir euch schon mal viel Vorfreude. Bis dann.
Vielleicht haben wir noch einen raus dazwischen, je nachdem wie es die Zeit erlaubt. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dahin. Ciao.